Aryosophie, Nationalsozialismus und Yoga. Ein unersprießliches Kapitel der Yoga-Geschichte. Was ist eigentlich Aryosophie? Woher kommt überhaupt der Ausdruck Arya? Was hat das Ganze mit Yoga zu tun? Was hat das Hakenkreuz mit Yoga zu tun? Was hat Nationalsozialismus mit Yoga zu tun? Und wo müssen wir vielleicht heute auch aufpassen? Das sind einige Themen, über die ich etwas sprechen will. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de und ich beziehe mich jetzt auf zwei Bücher. Eines habe ich beide mitgebracht. Das ist das Buch von Matthias Tietke, Yoga im Nationalsozialismus, und das Buch von Nikolaus Goodrich Clark, Die okkulten Wurzeln des Nationalsozialismus, die Studie zur Aryosophie. Ich hatte bei den letzten Malen gesprochen über Theosophie, Neugeistbewegung, Reformbewegung, die Entwicklung der Psychologie und dass diese wichtigen kulturellen Strömungen von Yoga mitgeprägt wurden und auch die Renaissance des Yoga in Indien mitgeprägt haben und auch die Rezeption, also die Praxis des Yoga im Westen mit beeinflusst haben. Und leider gibt es auch noch etwas anderes, was sich entwickelt hatte. Es gab zum Beispiel einen namens Houston Stuart Chamberlain, das war jetzt ein Engländer, der außerdem ein Fan war von Richard Wagner, und der verknüpfte letztlich die Rassenlehre, die sich aus dem Darwinismus entwickelt hatte, mit Gedanken aus der Reformbewegung und auch aus dem Yoga. Und daraus kam ein sehr schlimmer, Giftgebräu, könnte man sagen. Also, wenn wir jetzt die verschiedenen Gedanken nehmen, es gab Darwin, die Vorstellung, die Entwicklung der Arten durch die Evolution, alles entwickelt sich immer weiter und der Mensch ist dann irgendwie die Krone der Schöpfung, ist mindestens eine der Deutungen der darwinschen Evolutionsbiologie. Eigentlich hat er nur gesagt, dass Evolution heißt Survival of the Fittest. Wer sich an seine Lebensumstände am besten anpasst, der lebt am besten. Gut, und so wurde eben gesagt, der Mensch ist besser als das Tier. Und dann wurde dann die Rassenlehre entwickelt. Auch der Mensch hat sich entwickelt. Und da gibt es die primitivste Rasse, das sind nämlich dann die Neger. Mensch stammt ja aus Afrika, also dort die ersten Menschen sind die Neger, und dann gibt es als zweites noch die chinesische Rasse, die ist ein bisschen besser. Und dann gibt es als drittes dann die arische Rasse. Und hier kommt jetzt ein Wort, das etwas eigenartig ist, denn Arya ist ja ein Sanskrit-Begriff und auch ein Begriff im Persischen. Arya heißt ursprünglich Gastfreund, jemand, der freundlich ist zu Fremden, der ist ein Arya. Arya ist dann auch, wird auch gleichbedeutend mit edel, wer freundlich ist zu Fremden, gastfreundlich ist, der ist ein Edler. Und im 19. Jahrhundert haben dann westliche Indologen haben irgendwo die Theorie der arischen Einwanderung nach Indien postuliert und gesagt, dass zwischen 1500 und 800 vor Christus indogermanische Völker, eben die Arier, nach Indien und Persien eingewandert sind, beziehungsweise 1800 vor Christus bis 800 vor Christus. Und dann im Zuge der Indienbegeisterung wurde gesagt, das sind die reinen Vertreter der letztlich indoeuropäischen Rasse, und die Europäer sind dort immer überlegen zu den anderen, aber sie haben sich gemischt und aus der Mischung der Rassen entsteht alle möglichen schwierige Sachen. Man findet das zum Teil auch in manchen indischen Schriften, das will ich jetzt nicht weiter ausbauen, die auch davon sprechen, dass Menschen einer bestimmten Gruppe sich nicht vermischen sollten mit anderen, dass also innerhalb der Kaste geheiratet werden sollte. Es gibt Regeln, wer kann wo und so weiter. Gut, jedenfalls, dieser Houston Stuart Chamberlain hat daraus dann eine sehr eigenartige Philosophie gemacht und von ihm ausgehend entstand dann die sogenannte Ariosophie. Du kennst vielleicht den Begriff Theosophie, über den habe ich schon gesprochen. Das ist die Weisheit über Gott. Es gibt dann die Anthroposophie von Rudolf Steiner, die Weisheit über den Menschen. Und Ariosophie ist die Weisheit über die Arier. Gut, und so entstand aus diesem, letztlich inspiriert durch Chamberlain, gab es einen Jörg Lanz von Liebenfels und es gab Guido von List und die verbanden indisches Gedankengut einschließlich das Symbol der Swastika. Swastika ist ja ein Symbol des Wohlwollens. Swastika heißt Wohlwollen. Swastika ist das Hakenkreuz, das Symbol der Sonne, Strahlen für andere. In Indien findest du bis heute auf Abbildungen von Ganesha oder von Lakshmi fast immer die Swastika. Bei Yoga Vidya eliminieren wir das meistens, weil Hakenkreuz in Deutschland eine andere Bedeutung hat als in Indien. Aber Symbol des Wohlwollens. Wenn man jemand wohl will, dann malt man ein Hakenkreuz oder eine Swastika. Und wenn man jemandem ausdrücken will, du hast von mir nichts zu befürchten, ich bin absolut gewaltfrei, dann wird man ein Symbol der Swastika dort zeigen. Nicht umsonst hat Lakshmi und auch Saraswati, die beiden Gestalten der indischen Mythologie, die vollkommen gewaltfrei sind, keine Waffen haben, haben sehr häufig eben die Swastika. Okay, so entstand dann die Vorstellung, dass die Welt besser wird, wenn die Welt regiert wird durch die Arier, wenn dann entstand dann auch ein Antisemitismus und auch spirituelle Praktiken, auch Meditation, auch Mantra-Wiederholung war auf dem Gebiet der Ariosophie da. Es gab solche, die machten Atemübungen, es wurde die Bhagavad Gita studiert, Yoga Sutra und so weiter. Nicht alle aus dieser Bewegung, aber eine Reihe von indischem Gedankengut sind irgendwo mit verschmolzen mit einer abstrusen Rassenlehre, mit einer Verquerung der Darwinschen Evolutionstheorie, mit einer abstrusen Überlegenheitstheorie der europäischen Rassen. Natürlich müssen wir auch verstehen, das war die Hochzeit des Kolonialismus. Ich hatte zwar in den letzten Malen mehr darüber gesprochen, dass es Intellektuelle gab, die die Einheit der Kulturen hochschätzten und lernen wollten von allen. Aber auch die Deutschen hatten Kolonien und da gab es auch den Ausdruck, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Das war die Begründung für die Kolonien. Auch Rudyard Kipling hat so gesagt, die schwere Aufgabe des weißen Mannes ist es, letztlich die Welt zu zivilisieren. Das ist eine schwere Aufgabe. Also die Vorstellung, dass der Europäer allen anderen überlegen ist, das waren breite Vorstellungen. Nur damit konnte diese unendliche Grausamkeit in den Kolonien gerechtfertigt werden. So wurden ja die Kolonien ausgesaugt, ausgelaugt. Millionen von Menschen wurden physisch verstümmelt und umgebracht, auch im Belgisch-Kongo zum Beispiel. Die Deutschen haben in Südwestafrika die Hereros ausgerottet und andere Völker. Die Engländer haben Aufstände in Indien sehr blutig niedergeschlagen. In China wurde unterdrückt. Also so viel wurde getan und es wurde dann gerechtfertigt mit der Überlegenheit der weißen Rasse. Der Ausdruck Rasse war nicht nur in Deutschland, den gab es in England, in Frankreich, in Amerika und überall. Und das in Amerika bis in die 60er Jahre Segregation gab und Unterdrückung der Schwarzen ist bekannt. Und letztlich das bis heute auch in Deutschland Immigranten und in Amerika African Americans es nicht so leicht haben, ist auch bekannt. Also, es war also nicht einfach nur Yoga inspiriert, sondern es waren solche, die aus der Überlegenheitsvorstellung der weißen Rasse kamen, solche, die auch zurück zur Natur etwas propagierten, zum Teil waren es sogar Vegetarier, und dann haben sie einige Aspekte von Gedankengut aufgegriffen aus Neugeistbewegung, aus Reformbewegung und auch aus Yoga. Und so wird auch gesagt, dass die Ariosophie eine der Wurzeln ist des Nationalsozialismus. Natürlich nicht nur, eine der Wurzeln des Nationalsozialismus ist auch der Sozialismus, Kapitalismuskritik. Eine der Wurzeln ist eben auch der Nationalismus und eine andere Wurzel ist die Ariosophie. Und so gibt es einige führende Köpfe im Nationalsozialismus, die selbst meditiert haben, die selbst in der Reformbewegung waren und so weiter. Nicht umsonst ist ein fortschrittliches Heilpraktikergesetz entstanden unter den Nationalsozialismen. Nicht umsonst hat die Vegetarierbewegung unter den Nationalsozialismen einen zusätzlichen Impuls bekommen. Und auch die Begeisterung der Deutschen bis 1938, 39 für die Nationalsozialisten war nicht nur der wirtschaftliche Aufschwung, der auf Kredit letztlich erwirtschaftet wurde als Kriegsvorbereitung, aber auch, dass dort Fackelläufe waren und Camps in der Natur und die Jugendbegeisterung. Also eine Menge mystische, fast mystische Erfahrungen wurden gemacht durch verschiedene Techniken, die aus verschiedenen Aspekten von Okkultismus, Reformbewegung, östlicher wie auch neue Inspirationen entstanden. Gut, und wir müssen auch sagen, es gab ja schon in den 20er Jahren eine Menge von Yoga-Übenden in Deutschland. Einige davon wurden von den Nazis im Konzentrationslager umgebracht. Dazu gehört zum Beispiel Max Möcke. Es gab andere, die sich ein bisschen zurückgezogen hatten, wie Albert Schulz alias Perut Schuh oder auch Yogi Vitaldas, was sogar ein indischer Yogameister war, der sogar ein Yoga-Buch herausgegeben hat. Oder es gab auch den Boris Sacharow, der auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg eine Yogaschule in Berlin hatte. Diese hielten sich dort raus, aber es gab eben auch Yoga-Übende, die richtige Nationalsozialisten waren. Dazu gehörte zum Beispiel Wilhelm Hauer, ein Indologe und Yoga-Übende, der furchtbare, ja, rassistische Werke auch geschrieben hatte und auch mit dafür gesorgt hatte, dass die Uni relativ zügig nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten die Juden aus der Uni herausgebracht hatte. Es gab Heinrich Himmler, welcher die Bhagavad Gita kannte und die Bhagavad Gita als Begründung nahm dafür, für die schlimmen Sachen, die er dort gemacht hatte. Ja, ich will es jetzt nicht so viel weiter ausbauen. Ich will nur eben sagen, Nationalsozialismus, sicherlich keine Yoga-Bewegung, überhaupt nicht. Die Mehrheit der Yogis der 20er und 30er Jahre haben sich entweder engagiert gegen die Nazis oder haben versucht, sich zurückzuziehen und sind ins Verborgene gegangen. Es gab keine Yoga-Welle zur Zeit der Nationalsozialisten, aber die Ariosophie, eine Verbindung von Rassenlehre mit manchen fernöstlichen Gedankengut, ist eine der okkulten Wurzeln des Nationalsozialismus. Bis vor 5 Jahren hatte ich gedacht, das gehört der Vergangenheit an. Leider ist es heute so, dass es auch wieder braune Ökologie, braune Veganismus gibt und sogar braune Yoga-Übende in Deutschland. Und sogar in Indien gibt es ja die erstarkende Nationalbewegung, die dann zum Teil auch Yoga als Hindu-Errungenkultur nimmt und das fördert auch in Abgrenzung zu Moslems oder auch zu westlichem Kapitalismus. Also hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es wichtig ist, dass alle Yoga-Übende sich dagegen verwahren. Hitler selbst übrigens war kein Vegetarier, auch wenn das immer so heißt. Er hat vorgegeben, Vegetarier zu sein, weil ein wichtiger Teil der Nationalsozialisten waren eben in der Reformbewegung. Und die fanden es toll, dass dort jemand Vegetarier ist und dass jemand sich einschränkt. Aber man kennt inzwischen seinen Speiseplan. Öffentlich hat er vegetarisch gegessen. Wenn er allein gegessen hat, hat er anscheinend besonders Schweinefleisch und Wurst geliebt. Aber auch das zeigt, wie sehr, auch Hitler hat ja auch vorgegeben, dass er enthaltsam lebt. Das Ideal der Enthaltsamkeit ist auch, in gewissem Maße heißt es, jemand, der enthaltsam lebt, hat mehr Ausstrahlung. Wir finden von manchen Yogameistern, dass wer Ausstrahlung haben will, soll Brahmacharya leben. Gut, wir finden das auch im katholischen Christentum. Aber auch dort weiß man, Hitler war nicht enthaltsam, hat im Gegenteil verschiedene Beziehungen gehabt, aber hat es lange Zeit öffentlich vorgegeben. So wie Hitler insgesamt ein Schauspieler war und ein Scheinheiliger war, natürlich daneben, dass er brutal war und einer der größten Verbrecher der Menschheitsgeschichte. Wir sollten uns aber auch bewusst sein, heute vorsichtig sein. Und es gibt heute auch wieder Menschen, die vorgeben, für den Frieden zu sein und Videos produzieren im Namen des Friedens. Und dann geht es aber relativ zügig, die jüdische Hochfinanz, dann geht es weiter, dass die ganzen Einwanderer und die Überfremdung und dass man Reinheit, Bio-Reinheit und so weiter haben muss. Und spätestens dann ist die eklige Suppe zum braunen Sumpf längst da. Also sei dir bewusst, dass es solche Strömungen leider auch wieder gibt und eine der neuerdings stärker werdenden Parteien hat auch unter den Yogis durchaus Anhänger und wir mussten auch schon hier im Haus Menschen sagen, die wollten Shantivasi-Rechte erwerben, als wir die Internetseite angeschaut haben, obgleich sie regelmäßig Yoga geübt haben, was die dort erzählt haben, geschrieben haben über Flüchtlinge und Nichtdeutsche. Das war dermaßen ekelerregend, wo ich gedacht habe, wie kann jemand, der Yoga übt und der Ahimsa ein Ideal hat, darüber eigentlich ständig gelesen hat, Einheit aller Kulturen, alle sind eins und Maitri Bhava, Mitgefühl ist das Wichtigste, wie kann so jemand so etwas von sich geben? Im Grunde genommen im Yoga steht es ja schon drin, Ahimsa Parama Dharma, nicht verletzen ist die höchste Pflicht. Und in allen Menschen ist das gleiche Selbst, in allen Menschen ist der gleiche Gott. Dort sollte doch schon alles enthalten sein. Maitri Bhava als Ideal des Mitgefühls und der Freundlichkeit. Dieses Mitgefühl und Freundlichkeit gegenüber allen Menschen. Natürlich ist im Yoga und damit auch natürlich in der Reformbewegung eine Kritik an der modernen Zivilisation enthalten. Das heißt, die moderne Zivilisation ist auch darauf aufgebaut, mehr Besitz, mehr Geld und so weiter zu haben. Das würde uns glücklich machen. Yoga sagt, nein, das ist so ist es nicht. Oder auch die Aussagen, erfülle all deine Bedürfnisse, dann bist du glücklich. Nein, dem ist nicht so. Und Yoga sagt durchaus, einfach leben, erhaben, denken. Natur ist wichtig, Mitgefühl ist wichtig, Spiritualität ist wichtig, Mitgefühl zu den Tieren ist wichtig. Und wir sollten uns nicht von Werbung beeinflussen lassen und wir sollten nicht diesen letztlich Finanzsachen ein Sklave davon werden. Und so ist da durchaus ein gewisser Kritik an moderner Gesellschaft und an Kapitalismus mit dabei. Aber wir sollten es nicht so weit werden lassen, dass es dann nachher zu einer Art braunen Gesellschaftskritik kommt, die dann irgendwann in Hass umschlägt und irgendwann dann zum Menschen verachten wird, wo bestimmte Menschen ausgegrenzt werden. So, nachdem ich jetzt über diese unersprießlichen Kapitel gesprochen habe und auch meine Sorge ausgedrückt habe, dass ich in den letzten 5 Jahren, also seit 2011, 12, noch mehr seit 2014, 15 Entwicklung der deutschen Yoga-Szene und in der Vegetarismus-Szene, der Ökologie-Szene sehe, die ich als höchst gefährlich erachte und wo ich manches aus den 1920er Jahren wiedersehe. Und ich hoffe, dass wir, die wir uns Yoga und Ökologie und Vegetarismus und Naturheilkunde am Herzen liegen, dass wir uns nicht über Verschwörungstheorien und über Hass auf Andersdenkende und Menschen aus anderen Kulturen und Angehörige einer bestimmten Religion zu Menschenverachtenden werden lassen. Und zum Abschluss ist es mir jetzt ein Bedürfnis, Friedensmantras zu rezitieren. Loka samasta sukino bhavantu, Loka samasta sukino bhavantu, Loka samasta sukino bhavantu. Mögen alle Wesen Glück und Harmonie erfahren. Sarvesham swasti bhavatu, Sarvesham Shantir Bhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu, Sarve Bhavantu Sukhinaha, Sarve Santu Niramayaha, Sarve Bhadrani Pashyantu Makaschet Dukha Bhag Bhavet. Om Shanti, Shanti, Shantihi. Om Frieden, Frieden, Frieden. Bolo Satguru Shivananda Maharaj ki jai. Bolo Shri Vishnu Devananda Maharaj ki jai. Friede sei mit allen.